Mein Name ist John Badbones Klinger. Regret nothing, baby, denn ihr hört Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserem Monatsrückblick auf den August 2019. Das Ganze heißt bei uns, ja, wisst ihr ja, Give Me Five. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Ich bin zurück aus meinem einmonatigen Päuschen, ja, wo ich hier direkt übel beschimpft wurde und niedergemacht wurde und gar nicht adäquat vertreten wurde. Und ja, zum Glück sind die beiden anderen Konstanten weiterhin da. Hallo, Nicole.
Gude aus dem heißen Frankfurt.
Ja, heiß ist es, glaube ich, überall gerade.
Überall, ja, 30 Grad.
Und zwar ist es total bewölkt und diesig, aber dann so ab 11 ist komplett aufgerissen. Strahlender Sonnenschein, meine Wäsche ist auch endlich wieder trocken geworden. Wunderbar. Jan, bei dir ist wahrscheinlich auch mega heiß, oder?
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei Tag Nummer 5 mit Temperaturen von 30 plus. Ich glaube, heute hatten wir 34.
Das heißt, du feierst bei dir in deiner Wohnung deine eigene persönliche Ü30-Party.
Das ist richtig.
Hast du dann auch schon den Verzweiflungsgrad von Ü30-Party-Leuten erreicht?
Noch geht's. Man sieht ja das Ende kommen. Gut, das können wir bei Ü30 auch, weil die meisten sagen, dass das nicht war. Wenn sie auf einer Ü30-Party sind, dass das Ende kommen sehen.
Ich bin da sehr stolz drauf, dass ich so langsam zum Kandidaten werde für eine Ü40-Party. So lange ist es ja nicht mehr hin und ich habe noch nicht mal meine erste Ü30-Party gehabt. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich noch nicht mich in diese Untiefen gewagt habe.
Ich doch einmal sturzbetrunken, muss ich aber zugeben, hat mich dahin geschleift auf eine Ü30. Ja. Waren zwar nette Sachen mit dabei, so musikmäßig ging das ja noch vor vielen Jahren, aber Hölle. Nee, das gab es damals noch nicht so. Das ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber ja, trotzdem hat es gereicht. Einmal und dann nie wieder.
Ein böser Mensch würde sagen, du bist auch schon etwas länger Ü30. Ja, Schamoffensive hier im WTR.
Schön.
Ja, lass uns zum Thema kommen. Wir blicken zurück auf den August, ja, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede und Nicole mir aus Hessen in die Fresse gibt.
Auf die Fresse.
Ja, August 2019, SummerSlam unter anderem, G1 unter anderem, ganz viel ausrum, haufenweise News, Entwicklungen und wir schauen uns jetzt an, was da bei uns hängen geblieben ist, was uns besonders gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Und wir starten wie immer mit Nicole mit ihren Plätzen 5 und 4.
Platz 5 habe ich, was aus Japan. Ha, wer hätte es gedacht, ist aber nicht New Japan. Ha, 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 reingelegt. Ich habe Game Changer Wrestling, The New Faces of War, habe ich mir angeschaut. Ich wollte unbedingt Jun Kasai halt mal wieder sehen. Und auch gegen G-Raver war der Main Event in Tokio, Japan. Die Halle kenne ich jetzt nicht so. Shinkiba First Ring oder so hieß es, glaube ich. Glaube mit knapp 300, 400 oder 350 Zuschauern. Ja, waren nette Matches mit dabei, unter anderem The Great Sasuke gegen Joey Janela, kann ja eigentlich immer nur gut werden, und ja, Jun Kasai gegen G-Raver, waren ganz nette Matches mit dabei, also die letzten drei würde ich eigentlich ganz locker empfehlen, die ersten drei sind so, kann man sich ja auch angucken, mit Tony Deppen und so. Ja, netter Event von Game Changer, wieder mal. Diesmal ja mit Natur in Japan. Von daher würde ich sagen, wer ein bisschen auf ja, härtere Gangart steht, Match Wrestling sich anschauen will oder mal reinschnuppern will, kann man das gerne mal sich anschauen.
Kurze Frage an der Stelle, lief wieder Bon Jovi?
Nee. Nee.
Schade. Nee. Weil The Great Suske ja letztes Jahr ja auch bei Joy Chanella Spring Break war und dort dann zu, ich glaube, es war Living on a Prayer im Ring getanzt hat.
Nee, das war diesmal, ich glaube, das, was er dann so immer halt dabei
okay,
hat.
Okay, gut.
Ja.
Platz 4.
Platz 4 habe ich die letzte Impact-Folge. Ja, war eine ganz stetige Weiterentwicklung, auch mit Moose. Ja, Tessa Blanchard natürlich immer noch im Clinch mit ja, deinem Freund Sami Callihan. Ja, auch Tommy Dreamer involviert. Ja, ich kann es halt auch wieder da immer nur wiederum empfehlen. Macht Spaß. Wir hatten zwar jetzt viele Tag-Team-Matches in der Sendung, aber das Einzige, wo jetzt halt ein bisschen Hauptaugenmerk halt drauf gelegt wird auf die Stories, ist halt Tessa Blanchard natürlich, ist klar. Aber auch Moose wird jetzt doch ein bisschen mehr aufgebaut, was ich ziemlich gut finde, weil ich ihn als Heel doch sehr, sehr gut finde. Und ja, auch Eddie Edwards, ja, auch in der neuen Fehde, die mir ein bisschen merkwürdig, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkt. Aber ja, mal schauen, was man da draus macht. Bis jetzt bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber bin ja guten Mutes. Und irgendwann kommt ja dein Freund, wie heißt er nochmal? Der erste TNA, ich vergesse immer seinen Namen.
Ken Shamrock.
Ja, genau, weil ich ihn nie mochte. Anscheinend wird er ja dann auch wieder mit dabei sein. Ja, mal sehen, was sie mit ihm so machen. Da bin ich halt ein bisschen skeptisch, weil ich halt keine Sympathie für diesen Mann habe. Deswegen stecke ich da voller Skepsis, aber ich vertraue Impact, dass sie ja da nicht so übertreiben werden und ihn dafür halt, sag ich mal, benutzen, um andere natürlich, wie wir es immer so schön sehen bei Impact, aufbauen. Und ja, mal schauen. Deswegen Platz 4 für Impact.
Schön. Jan, nächstes.
Ja, Platz 5 habe ich bei mir, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. So die ersten 4, das ging noch und dann war so, ja, was nimmst du jetzt noch? Gab zwar viel, was passiert ist, aber jetzt so nichts, was bei mir so, habe ich einfach was genommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Deshalb ist mein Platz 5 sehr prestigeträchtig. Oh, das war jetzt ein ganz schlechtes Wortspiel. Und Matze mag es nicht, beziehungsweise mein Platz 5 nicht.
Oh nein.
Es ist Joe Henry.
Oh nein.
Der jetzt offiziell einen Ring of Honor-Vertrag unterschrieben hat. Und wie ich glaube, Twitter oder Facebook entnehmen konnte, auch seinen ersten Auftritt hatte.
Ja, gegen, hatte ich noch mitgekriegt, Jordan Castle. Kann das sein?
Möglich. Ich habe halt nur das Bild vom Entrance bisher gesehen.
Also ich hatte in so einem Bericht hatte ich gelesen, also dass er da halt rausgekommen ist, wo Dalton Castle halt eine Promo gehalten hat und ja, vom Gimmick her passen ja dann beide relativ gut zusammen dann, ne?
Oh.
So.
Ja.
Gut.
Ich möchte mich zu Joe Henry gar nicht äußern. Der gibt mir nicht. Weißt du, der gibt mir vielleicht noch was in seinen Videos, wo er Songs covert, aber wrestlerisch finde ich ihn, naja, nicht herausstechend.
War jetzt auch nicht lange, hat doch nicht lange bei Impact gehalten irgendwie, ne?
War da überhaupt, ich sag mal, in den US-Shows damals überhaupt groß gewesen?
Ja.
War nicht nur bei England-Shows? Ein bisschen mit Grado?
Waren das nur die England-Shows?
Ja, würde ich sagen.
Ja. Ich habe damals auch schon so ein bisschen gedacht, na, vielleicht wird es was mit längerfristig gearbeitet.
Vielleicht mal so ein bisschen was von dem Zeug, wo es auf Mexiko-Tour waren und da mal ein bisschen rumgetaped haben, aber
gut, dann kann das sein, dann wenn er halt dann auch nicht damit übernommen worden ist, aber da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so gut dran erinnern, stimmt.
Aber ich meine, es ist halt auch schon ein Jahr her, ne? Und
sogar länger.
Also ich sehe ja gerade, wenn ich nebenbei kurz am Scrollen bin, Auftritte von ihm im Juli 2018. Ja, ist halt ein Jährchen her und ja, vermissen tue ich ihn nicht bei Impact.
Ja, nee, ich hatte nur damals überlegt, also ja, er ist halt gut in seinem Comedy-Act mäßig, aber Wrestling hast du schon recht, das ist ein bisschen mau.
Auch nur hier bei What Culture Wrestling fand ich ihn damals eigentlich noch ganz nett, bevor das ganze Ding dann auch schon langsam in den Bach runterging. Sich ja jetzt mittlerweile auch komplett erledigt hat.
Das ist auch schön, genau.
Das ist aber auch schon irgendwo, ich glaube, in irgendeiner Sendung mit Matze besprochen, dass das im Zweifel auch kein Verlust ist. Ja, Platz 4 geht an den, ich möchte fast sagen, MVP von SmackDown. Buddy Murphy. Diesen Monat mindestens, also drei Matches auf jeden Fall gehabt, die richtig gut waren. Ich glaube, es müsste auch sein Debütmatch bei SmackDown gewesen sein gegen Reigns. Gute Viertelstunde. Letzte Woche gegen Daniel Bryan. Ein richtig gutes Match gehabt, das sogar gewinnen können. Und diese Woche beim King of the Ring in der ersten Runde gegen Ali.
Ich fand halt die Darstellung ein bisschen unglücklich, weißt du, dass er praktisch zweimal gelogen hat. Also einmal, als er gemeint hat, er hätte den Attentäter gesehen und es wäre Rowan und dann war es dann doch nicht Rowan. Weißt du, nicht so, wenn du ihn verklopfst, dann kommt eine andere Aussage. Aber naja, vielleicht ist es ja irgendwie.
Sagen wir es mal so, diese Woche deutet sehr viel darauf hin, dass es doch Rowan war.
Ja, das hab ich schon mitbekommen. Ja, finde ich. Aber auch irgendwo interessant, weil es irgendwo auch eine glaubwürdige Darstellung ist, ne? Weil wenn du von Roman Reigns verprügelt wirst und alternativ von Eric Rowan verprügelt wirst, sagst du halt was die hören möchten.
Ja,
Das ist durchaus möglich.
würde ich auch machen.
Und die In-Ring-Leistungen, gebe ich dir absolut recht, sind echt gut gewesen von ihm. Jan, fertig?
Fertig.
Gut, dann mein Platz 5 ist ein bisschen europäisch angehaucht, habe ich nämlich geteilt. Ist einmal der Sieger der Shortcut to the Tops von der WXW, nämlich Timothy Thatcher. Wer unseren Podcast hört, weiß, dass ich ein riesengroßer Fan von ihm bin. Ich habe mich tierisch gefreut, dass er das Shortcut gewinnen konnte, dass er sich damit ein Titelmatch erkämpft hat, dass er am Schluss eben Walter rausschmeißen konnte, seinen alten Ringkampf-Buddy, aber jetzt dann eben scheinbar dann doch auf eigenen Beinen steht. Und ja, ich würde mir sehr wünschen, einen Timothy Thatcher mit einem Gürtel um die Hüften zu sehen. Wäre mir tausendmal lieber als Bobby Ganz, der halt schon allein aufgrund seines Gimmicks bei mir überhaupt nicht ankommt. Ne? Hier einfach nur Raucher und so. Nein, danke. Der andere Mann auf Platz 5 ist eben der erwähnte Walter, der am Wochenende des SummerSlams, ja, mit der WXW unterwegs war in Toronto, Ontario, Kanada und dort unter anderem das Ambition-Turnier gewonnen hat. Also die kanadische Ausgabe des Ambition-Turniers dort. Und dann so eine kleine, ja, Marathonsitzung da hingelegt hat und hat innerhalb von 3 Tagen 7 Matches bestritten. Ich meine, das ist auch eine sehr starke Leistung, die muss man einfach mal erwähnen. Ist halt so ein bisschen die abgespeckte Variante von dem, was Leute wie Zack Sabre oder na, Pentagon am WrestleMania-Wochenende oft gefahren sind mit 10 Matches an 3 Tagen. Aber nichtsdestotrotz, 7 Matches in 3 Tagen für jemand, der eigentlich eben einen NXT UK-Vertrag hat bei der WWE, finde ich stark, bemerkenswert, tolle Leistung. Platz 5. Platz 4 wird dann ein kleines bisschen globaler. Da ist bei mir die WWE gelandet, dafür, dass sie tatsächlich mal Mut zur Lücke beweist. Mut zur Lücke heißt für mich in dem Fall, dass sie ein Pay-Per-View stattfinden lassen, ohne auf Teufel komm raus jeden Topstar auf die Karte zu packen. Ja, dass wir tatsächlich mal einen SummerSlam bekommen, ohne einen Roman Reigns da drauf oder ohne einen Daniel Bryan bekommen. Und dass das Ding tatsächlich dann nach, was waren es netto, 3,5 Stunden zu Ende
Also
ist.
die Hauptcard.
Ja, die Pre-Show interessiert mich nicht. Ja. Finde ich.
Nakamura.
Wer? Kenne ich nicht.
Was?
Der ist seit 2014 retired.
Genauso wie sein Sprachrohr.
Der ist schon länger retired. Ja, aber ja,
irgendwo in Mexiko.
Weißt du, da habe ich mich in der Vergangenheit schon so oft drüber aufgeregt, dass man diese Pay-Per-Views aufbläht bis zum geht nicht mehr. Und da hat man tatsächlich mit dem SummerSlam eine Show präsentiert, die für einen Big Four-Event oder für eine Major-Show eben überraschend kompakt war. Und das finde ich jetzt eine positive Entwicklung. Also genau deswegen möchte ich das hier nominieren, weil man einfach tatsächlich auch mal dann nicht das monatliche oder naja, alle 3 Wochen stattfindende Roman Reigns Big Match bekommt. Finde ich echt gut, dass man da tatsächlich mal sagt, ja, dann ist er halt auf der Card nicht. Vielleicht ist er nur Backstage zu sehen, vielleicht auch gar nicht. Dann müsst ihr euch halt den nächsten Pay-Per-View holen. Finde ich gut.
Jo.
Jo. Und damit haben wir die Plätze 5 und 4 abgehakt und dann kommen wir zu dem Part, den der Jan traditionell übernimmt, nämlich die Superstars der Woche hier bei uns im WTR.
Ja, das geht dieses Mal relativ schnell, weil wir aktuell nur 2 haben für August, denn die Abstimmung für Kalenderwoche 33 läuft noch und damit haben wir nur Kalenderwoche 31 und 32 abzuarbeiten. Kalenderwoche 31 Tessa Blanchard. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, was genau, aber irgendwas wird gewesen sein.
Für was war die dann nochmal nominiert?
Das wäre...
Nochmal das Match gegen Callahan oder was?
Das Callahan-Blanchard-Ding, das hatten wir ja schon ein bisschen vorher. Also das wäre jetzt sozusagen die letzte Juli, 1. August-Woche. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Facebook, YouTube oder schreibt uns auf Twitter oder auf Instagram oder schreibt uns eine Mail. Wrestling-talk.de ist unsere Webseite. Ansonsten gebt uns die 5-Sterne-Wertung auf iTunes und schreibt es da rein. Viele Möglichkeiten, wo ihr wollt. Und Kalenderwoche 32 ist Bray Wyatt, der innerhalb von 4 Wochen es 2-mal geschafft hat.
Ich kann dir sagen, warum Tessa Blanchard nominiert worden ist. Zu verdanken hat sie das dem AAA, Triple Mania, Rania, der Renias Titel gewinnen. Gut. Das war Kalenderwoche 31, ja. Nochmal schnell geschaut hier, ein bisschen gespickt.
Sehr gut. Ihr könnt trotzdem Feedback geben an den oder unter den benannten Stellen, die Jan gerade rausgeballert hat. Ja, Jan, rausballern, gutes Stichwort, Platz 3.
Ja, die letzte Hoffnung, sozusagen the last hope, nix mit Star Wars, New Japan, Jay White. Einer der wenigen Lichtblicke, die ich aktuell habe bei New Japan. Wie diese Woche bekannt wurde, kriegt der bei einer der 12 Destruction Shows ein Titelmatch gegen Tetsuya Naito. Mhm. Ich bete jetzt jeden Tag 3-mal Ave Maria und zum heiligen Jay White, dass er doch bitte den Titel gewinnt und den nach Möglichkeit bis Wrestle Kingdom auch hält, um da vielleicht uns vor Schlimmerem zu bewahren.
Meinst du, die Stufen Naito jetzt ganz runter? Also aus der Idee, 2 Gürtel nach Wrestle Kingdom hat am Schluss gar keinen mehr. Puh.
Ganz ehrlich, im Moment weiß ich gar nicht, was Naito machen soll.
Lass es mal noch offen. Ich habe das Gefühl, der Name fällt heute nochmal.
Sagen wir es mal so, in Watte packen wäre vielleicht keine dumme Idee bei ihm. Ja, gut. Fertig. Gut.
Dann mache ich mal hier weiter, weil ich glaube, mein Platz 3 ist was man vielleicht ganz kurz diskutieren könnte. Außer ihr habt es dann später auch nochmal. Und das ist der Schritt von NXT ins USA-Network zu gehen. Das ist meiner Meinung nach sowohl businessmäßig als auch persönlich für die aktiven Betroffenen eine wahnsinnig gute Entwicklung. Weil jetzt allein dieser TV-Deal für ein Jahr beim USA Network mal coole 50 Millionen in die Kasse bringt. Ja, also so roundabout 1 Million pro Ausgabe. Stand jetzt finden die Tapings ja dann wöchentlich in Full Sail statt. Heißt, du hast zwar nicht mehr den Vorteil, dass du so 4 Wochen im Vorfeld tapen kannst, aber du hast trotzdem immer das gleiche Setup. Du hast keine großen Reisekosten. Heißt, du hast da einen ganz guten Gewinn an der ganzen Geschichte. Für die Aktiven, bitte?
Ich wollte gerade sagen, der Gewinn, der wohl auch weitergereicht wird.
Genau. Für die Aktiven ist das Ganze mega interessant, weil sie dann halt lukrativere Verträge bekommen könnten. Mhm. Also auch finanziell aufgewertet werden. Und damit wertest du NXT sozusagen auf vom Development-Bereich zum offiziellen dritten Brand. Und ich habe mir über Jahre schon hier die Frage gestellt, auch das ist hier in diesem Podcast dokumentiert, was ist NXT jetzt eigentlich? Ist es noch Development oder ist es einfach eine glorifizierte Indie-Liga mit hohen Produktionswerten? Und jetzt haben wir die Antwort. Endlich haben wir eine Aussage, das ist die Identität von NXT. Es ist der dritte Brand, was natürlich dann auch Evolve als vermutlich neues Developmental-Produkt sowie Progress für England und so weiter, all diese anhängigen Ligen stärken wird, weil die dann eben eine wichtigere Rolle bekommen im Development-Bereich. Gleichzeitig gibst du jetzt eben auch den Leuten ein bisschen mehr Sendeplatz. Ja, du hast natürlich dann die Einschränkungen, dass jetzt Werbung mit reinkommt in die Sendung, dass Matches vielleicht ein bisschen Main-Show-lastiger werden. Aber solange Triple H da irgendwo noch ein bisschen die Finger dran hat, bin ich da relativ sicher, dass das Produkt sich nicht zu sehr ändern wird. Und ich finde es unglaublich smart, dass der Sendestart von NXT im TV 2 Wochen ist, bevor AEW startet. Heißt, du kannst dieses Produkt 2 Wochen lang etablieren, kannst für 2 Wochen lang eine große Show promoten, die dann Head-to-Head geht mit AEW. Und wenn du eben bedenkst, dass das Ganze dann im Network weiterhin mit nur einem Tag Verzögerung läuft, das ist absolut in Ordnung.
Ja. Eigentlich fast auf demselben Sendeplatz, wie es früher mal war. Da kam es ja auch in den USA sozusagen donnerstags. Und bei uns war es dann halt freitags.
Es ist halt im Endeffekt der Nachfolger von SmackDown beim USA Network.
Ja.
Ja, halt auf einen anderen Tag gelegt, einen Tag nach hinten geschoben. Aber nichtsdestotrotz, du gibst halt NXT einen richtig großen, wichtigen Sendeplatz an der Stelle.
Ja. Solange Vince McMahon seine Finger davon lässt, ist es für mich auch okay.
Du musst halt bedenken, wie viele Finger will Vince denn noch haben? Ja, er fingert ja in
seinen Weiß ich nicht, aber er hat anscheinend einige.
Ja, aber du musst auch bedenken, dass demnächst auch die XFL wieder startet.
Ja, aber ich meine, Telefonkonferenzen nehme ich mal an, der Mann führt mit Sicherheit viele Telefonkonferenzen und wird mit Sicherheit drüber schauen. Mal vielleicht mit mehr Zeit, mal vielleicht nicht. Wie gesagt, also zu wünschen wäre es für mich persönlich, wenn er sich da ein bisschen raushält und keine Zeit hat. Das ist für mich in Ordnung, wenn Triple H ja weitermachen kann. Dann weiß man schon, was man zu erwarten halt hat. Bei Vince ist es halt ein Fragezeichen, in welche Richtung er gehen würde. Also finde ich
da relativ gelassen bin, weil Vince auch jetzt schon am Ende immer überall drüber guckt.
Eben.
Also da bin ich mir sicher, dass er auch bei NXT, auch wenn es immer gerne heißt, dass er von NXT eigentlich keine Ahnung hat, teilweise die Leute nicht kennt, aber einen gewissen Überblick über die Sachen hat er auf jeden Fall. Viel mehr wird es jetzt auch nicht werden, weil irgendwann, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden bei dem Zeug, was da alles noch ansteht. Wie Sven schon gesagt hat, der XFL, wo es auch schon Gerüchte gibt, dass er sich da immer jetzt dadurch ein bisschen mehr von den anderen Sachen zurückziehen, beziehungsweise dann halt auch nicht unbedingt gefühlt jede Woche dann auch vor Ort der Show sein soll. Oder wann, will, kann.
Wann startet das genau mit der XFL?
Gute Frage.
Davor oder danach? Nächstes Jahr?
Ja, nächstes. Also die starten Also die XFL wird dann spielen, wenn die NFL Pause hat. Und die NFL fängt jetzt bald an und geht ungefähr, ich sag mal, bis Mitte, Ende Februar.
Am 8. Februar ist der Start.
Okay.
Ja, ich meine, du wirst mit Sicherheit jetzt am Anfang vielleicht ein Äuglein mehr von Vince drauf bekommen, weil wir eben jetzt sozusagen in den Wednesday Night War starten. Aber du musst halt auch bedenken, und ich glaube, da müssen wir ihm einfach auch so ein bisschen Benefit of the Doubt geben. Er ist sich auch bewusst, dass er nicht jünger wird, und auch ein Vince McMahon hat nicht das ewige Leben. Und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Triple H sich an diesem Development-Produkt NXT so ein bisschen in Geschäftsführung einarbeiten konnte. Ja? Und ich gehe einfach davon aus, dass er jetzt nicht von jetzt auf gleich dann sagen würde: So, Herr Schwiegersohn, alle Rechte wieder an mich. Du gehst jetzt heim und machst meiner Tochter einen Pfannkuchen. Ja, das würde sich auch ein Hunter nicht gefallen lassen, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Stand jetzt, ja, Grüße Nicole,
Ja.
sehe ich in dem Schritt mehr Vorteile als Nachteile, wobei mir bewusst ist, dass wir natürlich gewisse, ich sag mal, kreative Risiken haben könnten.
Ja, glücklich bin ich halt, dass man halt nicht ewig drauf warten muss. Also, dass man sagt, einen Tag später könnt ihr es im Network anschauen, ist mithin die positivste Sache, die ich eigentlich jetzt da mit rausgenommen habe, muss ich sagen.
Und es ist auch sehr smart eben, wenn du unbedingt ein Produkt gegen dieses scheinbar neue, heiße AEW-Produkt schmeißen möchtest,
Elite.
dann ist natürlich dann das Produkt, was von deiner Marke WWE selber noch am heißesten ist und praktisch die gleiche Klientel bedient, nämlich NXT. Finde ich sehr smart. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, kann dieser Wednesday Night War hochklassiges Wrestling präsentieren. Auf beiden Seiten. Und das ist letztendlich sehr gut für uns, weil wir dann tolles Wrestling sehen, und sehr gut für die Aktiven, die damit ihren Marktwert steigern, so weiß das Wort, und letztendlich ja, mehr Geld auf dem Konto bekommen.
Jo.
So, das wäre mein Platz 3. Nicole.
Platz 3. Habe ich jemanden aus Japan, der dank Moxley ja, viel an Charakter und ein wahnsinniges Profil für mich, also mit hin gewonnen hat. Das ist Shota Umino. Der macht also mittlerweile so viel Spaß mir im Ring und ja, hat sein Standing halt auch durch die Geschichte mit Moxley halt wahnsinnig steigern können. Und im Ring an sich natürlich einer von den Young Lions, natürlich schon sehr gut im Ring. Und ich empfinde ihn halt auch so als ja sehr explosiv und ungestüm manchmal im Ring. Und ich bin gespannt, was New Japan, auch wenn Moxley natürlich jetzt nicht da ist, mit ihm in der nächsten Zeit oder auch in den nächsten Jahren, was man aus ihm halt machte. Aber wie gesagt, von Young Lions, natürlich auch dank Moxley, war die Aufmerksamkeit sehr, sehr hoch und das hat ihm sehr gut getan. Und ich denke mal, sein Marktwert, wie du jetzt die ganze Zeit auch jetzt bei anderen NXT-Mitarbeitern gesagt hast, sein Marktwert, glaube ich, wurde auch sehr gesteigert, wohl auf Twitter. Habe ich mir auch mal da mal so ein bisschen mich mal jetzt auch bei ihm reingefriemelt. Ja, und seine Zahl an Followern ist auch enorm gestiegen, muss man schon sagen. Also deswegen kriegt der Shota, der Umino, ja, Platz 3 von mir.
Ja, dann müsstest du dich ja dann auch tierisch auf den Young Lions Cup dann freuen.
Ja,
Aber
werde ich
auch mit
mir
dabei ist.
natürlich auch anschauen, natürlich. Natürlich.
Ja, über den haben wir ja schon ganz kurz in unserer Opening Bell gesprochen zu Royal Quest. So, haben wir noch was hinzuzufügen zu den Plätzen 3?
No.
So, dann ist es Zeit fürs Gemüsebeet. Und da gibt es jetzt Ab sofort eine kleine Änderung, weil wir euch jetzt auch die Möglichkeit da draußen gegeben haben, uns über Twitter mit euren Tops und Gürkchen zu beglücken und die uns zuzusenden. Und deswegen wird es ab sofort so sein, dass Nicole hier das Gemüsebeet von Twitter-Seite aus angeht und ich hier unsere Facebook-Gruppe im Auge habe. Und dann später, wenn wir zu euren Tops kommen, so rum, dann ist es genauso. Das heißt, Nicole, du darfst jetzt beginnen mit den Gürkchen des Multiversums.
Ja, also da habe ich erstmal den Digitalpapst. Der hat als Gurke Sigler wird von Goldberg gesquasht. Der Lauch geht an ihn, an Seth Rollins. Er ja, wirkt bei mir als Champ überhaupt nicht. Ja, und Mats Hummel, es gibt zig gute Tech-Teams und die Spots kriegen Würfelteams wie Root und Sigler und Rollins und Strowman. Das ist auch so ein Thema, was heiß diskutiert worden ist in der letzten Zeit, was ich mitgekriegt habe. The Key hat auch nominiert eine Gurke, hab ich keine. Gut, kann man auch mal nehmen, keine Gurke. Und dann muss ich hier einmal aufklappen. Dann haben wir hier den Jens SGE. Schöner Name, übrigens. Das muss ich mal erwähnen. Ja, er hat als Gurke des Monats, möchte er natürlich, kommt wahrscheinlich noch ein paar Mal vor, Jim Cornette nominieren. Dieser ist schon häufiger mit sexistischen, homophoben und transphoben Aussagen aufgefallen. Und diesmal war es halt Jordynne Grace, welche von ihm sexistisch ja, beleidigt wurde, weil sie eine andere Meinung als Corny hatte. Ja. So, und jetzt muss ich hier das Bett wieder halt immer mal ein bisschen anders sein. So, und dann haben wir noch den Jens Hattner. Momente. So. den Klabauter, der hat ja, das Booking der WWE Women's Tag Team Division im Speziellen und der Tag Team Division bei der WWE im Allgemeinen angeprangert. Champions out of nowhere, Singles Wrestler und Tag Teams etc. Also die zusammengewürfelten Tag Teams und natürlich jetzt, was auch die Women's Tag Team Division betraf, jetzt, ja, wer ist das? Niki immer noch, ne?
Ja.
Alexa, ja. Ja, das waren da seine Gurken.
Und das sind dann alle Gurken von Twitter?
Das waren jetzt die Twitter-Gürkchen.
Gut. Dann springen wir ins Gemüsebeet, in die Facebook-Abteilung. Da haben wir den Alex. Dessen Gurke ist Jim Cornette für seine Äußerung gegenüber Jordynne Grace. Der Oliver hat Alicia Fox, die wieder einmal negativ mit Alkohol aufgefallen ist und nach Hause geschickt worden ist. Ja, das können wir auch so als Running Gag alle paar Monate mal bringen. Das Namenswirrwarr Rowan hat seinen Vornamen wieder, heißt jetzt wieder Eric Rowan. Dann ist es ja vielleicht nur noch ein kleines Stück weg, dass Andrade auch wieder einen Nachnamen bekommt.
Man das weiß war es übrigens nicht.
Andrade
diese Woche, dann. Das war diese Woche sehr lustig bei SmackDown. Gab es eine Promo von Daniel Bryan und der hat mindestens, also so gefühlt in einem Satz oder in zwei Sätzen mindestens fünfmal Eric Rowan. Also so nach dem Motto, so jetzt hat aber auch jeder mitgekriegt, dass er Eric Rowan heißt.
Da sprichst du deine Gesprächspartner nicht mit vollen Namen an, Jan Rödel. So ganz natürlich. Und Oliver hat als weitere Gurke die sinnlosen Skype-Interviews mit WWE-Legenden bei Raw. Da finde ich eher noch witzig, dass jetzt Skype-Interviews sind, während The Rock wahrscheinlich immer noch live via Satellite ist.
Wenn er irgendwann wieder wahrscheinlich, ja.
Ja, aber die haben alle tolle Kameras, also top-notch. Sebastian, unser Basti, der Meckerröger. Gurkensalat. Menschen, die als erste Reaktion ohne bekannte Details das WWE-Network kündigen, nur weil NXT auf das USA-Network geht. Ja, war halt wahrscheinlich dieser der gleiche Schlag, der auch NJPW World gekündigt hat, als Naito 3 Matches in Folge verloren hat.
Ja. Und sich dann wahrscheinlich noch aufgeregt haben, dass der Zugang direkt weg war.
Ja. Unfaire Reaktion im Netz auf Matches, zum Beispiel das NXT North American Title Match, war einfach nichts. Kein roter Faden, null Story. Das Beste noch ein Roderick Strong, der sich den Arsch abarbeitet. Das wird viel gefeiert, aber wenn Baszler und Yim eine brillante Match-Story zeigen, wird es als langweilig abgestempelt. Müssen wir halt auch so mal sagen, dass flashy Wrestling wahrscheinlich immer bessere Bewertungen bekommt in der großen Breite, als wenn jetzt du ein 20-Minuten Mat-Wrestling-Klassiker hin wrestlest mit Body-Part-Working.
Ja.
Aber Sex selber hat, kann ein Lied für sich.
Ja, die alte Kota Ibushi Sex selber Story, wollte ich gerade sagen. Ja.
Man hat das Baszler und mir Jim schlechter gemacht, das Match. Also ich habe erst gedacht, hatte es noch nicht gesehen, habe gedacht, oh je, es muss ja total langweilig gewesen sein. Und ich war vollkommen zufrieden mit dem Match. Es war auch mithin wieder mal ein sehr gutes Baszler-Match. Und selbst Mia Jim, die mir ja sonst auch nicht so gefällt, ein auch sehr gutes Match. Also es war halt Storytelling, aber es haben halt viele Leute echt nicht gerafft. Und das erstaunt mich dann auch immer sehr, dass man Storytelling, weiß ich nicht, da müssen, glaube ich, die WWE Fans irgendwie ein bisschen wieder mal umgepolt werden. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Sache von, man hat es viele Jahre vielleicht nicht so gezeigt. Damit haben es die Fans halt auch irgendwie verlernt und die neuen, jüngeren Fans haben es halt nie irgendwie richtig gesehen.
Du richtig musst halt in der Richtung erzogen
werden. Weißt du, ja, das meine ich ja, dass die WWE da halt weitermachen sollte, also damit auch nicht aufhören sollte, sondern wirklich, die müssen sich einige Fans halt mal wieder bewusst umerziehen, würde ich mal sagen.
Das ist in meinen Augen eine Aufgabe, die eigentlich der Kommentator machen müsste bei solchen Matches. Anstelle, dass er mir 20 Mal die gleiche Marketingkampagne runterbetet, sollte der Kommentator mir einfach erklären, warum genau dieser Griff in diese Situation das Beste ist, was du machen kannst.
Ich muss ja dazu sagen, muss jetzt nur mal kurz ausholen, ich habe ja eure Time Machine gehört und habe halt wirklich seit ewigen, ewigen Jahren, ich gucke nicht mehr so alte Klassik-Sachen, aber ich habe den SummerSlam 91 mir jetzt nach, was weiß ich, wie vielen, über 25 Jahren wieder mal angeguckt. Und ich hatte dir ja noch geschrieben, ich war wahnsinnig geflasht. Ich konnte mich noch an die Story mit Teddy Biasi und Virgil erinnern. Aber das Match ist absolut einfaches Storytelling gewesen. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ein reiner Heel, ein reiner Face, Roddy Piper noch am Mikrofon, der auch alles, wie du ja so schön gesagt hast, auch alles mit rübergebracht hat. Und jeder hat sein Handwerk erledigt, die Rolle ja erfüllt, wie sie sein muss, und die Leute sind komplett abgegangen. Also der Heel wurde halt wirklich komplett ausgebuht, egal was er gemacht hat, und der Face halt wirklich ja bejubelt, wenn er halt gekämpft hat und dem Heel halt, ne, in den Arsch getreten hat, auf gut Deutsch. Und das ist einfach eine einfache Story gewesen, und das geht schon, wenn man will.
Natürlich, ich meine, du musst mal überlegen, wie lange wir jetzt darauf dressiert worden sind. Ja, ich wähle das Wort
ja,
bewusst. Das
meine ich ja.
Dass Blut No-Go ist. Und wie komplett flippen wir jetzt aus, wenn ein Tröpfchen Blut fließt bei der WWE? Ja, also, als ich, was letztes Jahr das SummerSlam, als Lesnar Orton da so blutig geprügelt hat? Ja. War das letztes Jahr oder vor 2 Jahren?
Ich glaube, vor 2 Jahren.
Ja, so lange her, ja.
Das ist halt was, wo wir in der Attitude-Ära gefühlt jede Woche gesehen haben und halt auch irgendwo abgestumpft worden sind damit. Und uns ist dann über Jahre dann eben eingeprügelt worden, Blut gibt's nicht. Und wenn es dann eben Blut gibt, dann eben tatsächlich mit so einem Hardcut, dann ja, ist das natürlich dann ein viel größerer Effekt. Was ich damit sagen möchte, es ist wirklich 1:1 eine, in Anführungszeichen, Erziehungssache des Wrestling-Fans an der Stelle. Und da ist mein Punkt, wie gesagt, da muss der Kommentar ganz viel arbeiten. aber dann müsstest du halt Wrestling als das präsentieren, was es ist, nämlich Wrestling und nicht
Entertainment, ja,
Sports, gute Zeiten, schlechte Zeiten mit körperlicher Betätigung.
Dazu kommt bei Shayna Baszler auch sehr, sehr häufig bei den Kommentaren, die ich dann so teilweise lese, so dieser klassische Beißreflex: Baszler ist doof, die kann nix, also kann das Match auch nix gewesen ja, sein. Gut.
Dann
davon hast du halt so gefühlt so die Hälfte der, die denn das Match runterziehen, ist dann ähnliche Argumentation: Baszler konnte noch nie was, die ist doof, soll weggehen.
Ja, das sind aber dann die wahren Trolls, die du halt wirklich nicht umbiegen kannst. Aber ich sag mal, bin ja immer guter Hoffnung und hoffe, dass es immer ein paar Fans gibt, die sich damit ja auch beschäftigen. Wir haben ja auch viele Hörer, die sich ja damit immer beschäftigen und dann halt mal richtig genau hingucken und sagen, ja, okay, ja, da waren die Storys drin und das war doch ganz gut so. Ja, also Arschlöcher wird es halt immer geben, ja. Das ist ganz normal, ne? Würde ich sagen. Die kannst du nie überzeugen. Aber ich hoffe, dass es Fans gibt und die wird es auch geben, die sich überzeugen lassen.
Gut. Ich mache mal weiter mit den Gurken. Wir haben noch ein paar. Weiter geht's mit Basti, eben die Fans vom SummerSlam-Wochenende. Sie zahlen einen Haufen Geld für Shows, um dann mit verschränkten Armen dazusitzen oder an ihren Smartphones zu spielen. Da schließt auch die Personen ein, die bei jedem Pay-Per-View der WWE in der ersten Reihe sitzen und nur um dabei zu sein. Das Thema kommt heute nochmal. Spoiler. Grüße, Basti's Lauch ist Jim Cornette. Fatshaming hat im Jahr 2019 nichts mehr verloren. Vor allem soll er mir mal zeigen, wo an Jordan Grace irgendwas zu viel sein soll. Dafür einen richtig dicken Mittelfinger. Thick Mama Pump is your hookup. Holla if you hear me. Wird direkt übergeleitet zum Bernhard, der da sich anschließt und sagt, ein Mittelfinger reicht da gar nicht. Deine Gurke ist damit auch Jim Cornette. Der Bobby hat als Gurke Jim Cornette. Ohne Worte. Die deutschen und englischen Kommentatoren der WWE, mit Anmerkung Carsten Schäfer, sieht jeden Pay-Per-View das beste Match aller Zeiten. Mauro Ronaldo ist zu laut für seinen Geschmack. Nicht nur für seinen, auch für Nicoles Geschmack, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, und auch für einige andere anscheinend, die sich dann auch getraut haben anscheinend, als ich gesagt habe, er ist mir etwas too much, zu laut, aber er überkommentiert halt wirklich Sachen, die nicht so kommentieren. Also wenn er einen normalen Suplex macht, der da draußen, als würde er halt vom Hochhaus gesuplext werden, weißt du. Das braucht man halt auch nicht. Ist halt alles überdramatisiert, so gesehen.
Und im Main Roster wird zu viel Blödsinn geredet und das ist genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ja. Mehr Wrestling kommentieren, weniger Marketing betreiben. New Japan bekommt noch eine Gurke von ihm dafür, dass der der Super J-Cup und Royal Quest so spät auf dem Network kommen, also auf New Japan World. WWE für den Relaunch ihres Networks. Er hat da scheinbar ganz viele technische Probleme, kann nur noch über Android schauen und hat Tonprobleme. Ich finde die neue Oberfläche komplett unübersichtlich und vermisse da sehr den Continue-Watching-Button persönlich. Und die Toronto-Crowd der WWE hat er auch noch mit drin. Und die letzte Gurke, beziehungsweise die letzten Gurken kommen vom Stefan. Die Ex-WWEler bekommen nach 9 Siegen zum Start des Climax anschließend 9 Niederlagen. Zum Glück sind die beiden armen Wrestler nicht mehr dem 50-50-Booking der WWE ausgesetzt. Sag ich einfach gar nichts zu. Damit hat Jan schon ausgiebig sich darüber unterhalten.
Ich habe mich mit ihm auch schon unterhalten. Es ging ja nicht nur ums 50-50-Booking, was den jeweiligen Wrestlern too much war. Ja. Da kamen ja noch mehr Sachen dazu. Also man muss sich jetzt nicht immer dieses 50-50-Booking raussuchen, um dann Ex-WWEler eigentlich zu squashen.
Und man kann da auch einfach mal in unseren Roundtable zum G1 Climax reinhören. Da haben wir da auch schon ausgiebig uns drüber unterhalten. Stefans finale Gurke geht an die Crowd aus Toronto, haben trotz starken Shows durchgehend geschlafen und haben für ihn keine Pay-Views mehr verdient. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, der Punkt kommt heute nochmal. Weil jetzt gehen wir nämlich in unser privates Gemüsefeld und ja, Nicole, möchtest du anfangen?
Da muss ich ja schnell mal hier wieder aufmachen. Also ich habe ein ziemlich, ja, kurzes. Also eine dicke, fette Gurke bekommt Falli. Ja, wer den euren Podcast
Brauner
gehört
Bastard.
hat von, ja, das war halt nix.
Wrestling Machine.
Ja, der General sollte sich generalmäßig irgendwo daheim hinsetzen und nächstes Jahr auch da sitzen bleiben. Ja.
Vielleicht kann er ja Versicherungen verkaufen bei Generali.
Ich hätte so wie den General Bergfrühling im Kopf. Könnte nur putzen gehen.
ja, das kann er ruhig auch machen. Das, da ist
Genug
er besser
Wasser hat er immer
aufgehoben.
dabei.
Zwei Schritte bewegen.
Ja, und ich habe dann halt natürlich auch die Fans, ja, die sich die Karten für ein Pay-Per-View kaufen und sich dann da hinsetzen, als wären sie halt auf einer Beerdigung. I don't know, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, keine Ahnung. Sehen wir aber auch ab und zu mal bei anderen Sachen, so auf Konzerten, da habe ich das jetzt auch vor kurzem mitgekriegt. Also ein Konzert war halt in so einer kleinen Location, die Band, ja, hat da schön gespielt, der Rest saß irgendwie so an der Nebenbar und hat auf die Hände geklotzt und so ein paar da vorne haben da halt voll rumgetobt und Krach gemacht. Da habe ich mir auch nur gedacht, oh je, die arme Band. Naja. Und dann habe ich hier noch ein neues Gemüse, nämlich die mexikanische Springbohne. Geht an PCO. Sein bescheuertes Suicide Dive. Wo keiner stand. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hat er, I don't know, seine Brille nicht aufgehabt oder Kontaktlinsen nicht dabei. Oder er wollte den Invisible Man irgendwie, hat er den vielleicht gesehen, den keiner gesehen hat. Springt halt den Dive da raus, wo halt wirklich keine Sau stand, weil die standen halt auf der ganz anderen Ringseite, wo er ja losgelaufen ist. Er hat sich ja noch gegen das Seil Schwung geholt, läuft los und hätte eigentlich noch mal ins andere Seil und dann wieder zurück und dann springen können. Hat er aber nicht gemacht halt. Und ja, wie viele Stiche waren es?
17.
16, 17 Stiche am Auge, ja. Und hat sich auch noch schön dabei filmen lassen, wie man ihn da genäht hat. Ja, in bester PCO-Manier. Der Mann ist echt crazy, aber er sollte wirklich ein bisschen aufpassen. Also das tut nicht gut, was er da macht. Also
Er
tut
hat
mir
halt
leid.
eine Malfunction, ne?
Ja,
War
also
kaputt.
unglaublich. Also nee, aber hat er sich halt das kleine mexikanische Springböhnchen verdient. Ja,
Wunderbar.
das war's dann für meine Gurken und sonstiges. Ja.
Gut. Dann mache ich mal weiter. Meine Gurke geht an Tetsuya Naito. Weil ich mir, Jan, du hast, wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, auch keine, oder weil ich keine Ahnung habe, was du mit ihm machen möchtest. Normalerweise ist Naito halt jemand, der gerade zum Ende vom G1 Top-Matches raushaut, aber er hat diesen ganzen G1 über irgendwie mit angezogener Handbremse gewrestelt, hast du das Gefühl gehabt. War nicht wirklich motiviert, hat vielleicht ein oder zwei richtig gute Matches gehabt, aber das war es dann auch. Ansonsten eben einfach sein Stiefel runtergewrestelt. Genau das, was man halt so oft zum Beispiel auch einen Randy Orton ankreidet. Aber ja, ich stelle mir hier die Frage, wo geht's hin mit ihm? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er seinen Titel jetzt eben verliert. Jan hat es vorhin schon angedeutet. Und dann ist der Traum von Naito Doppel-Champion erstmal zu Ende. Und dann sehe ich ihn, wenn überhaupt, vielleicht noch in der Tag-Team-Division rumhüpfen bei Wrestle Kingdom. Also, das sind wir die LHA-Fanboys, die sich wahrscheinlich alle wieder aufknüpfen und wieder ihr New Japan World kündigen. Wahrscheinlich alle am 4. und ärgern sich dann, dass sie am 5. nochmal bezahlen müssen für die zweite Show. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Meine Gurke geht an Naito, der einfach in dem Monat nicht wirklich überzeugt hat. Mein Lauch geht an Tag Team Divisionen bei der WWE. Und zwar einmal an die Raw Tag Team Division. Ich meine, das ist genau das, was unser Multiversum ja auch schon geschrieben hat. Würfel Tag Team. Wir sind mal wieder so weit, dass die Tag Team Titel wieder mal als Mittel zum Zweck eingesetzt werden, damit wir irgendeine Singles-Fehde pushen können. Deswegen bekommen wir jetzt wunderbarerweise zwei Braun Strowman-Matches und zwei Seth Rollins-Matches bei
Sehr froh,
Clash of
dass es nicht
Champions.
drei geworden sind.
Ja, Ja.
Wieso Dreie?
Weil Braun ja den US-Title hätte gewinnen können bei Raw.
Ach, du heilige
Und
Scheiße.
er hat schon angekündigt, dass er den dann auch verteidigt.
Und grundsätzlich dieses Turmoil-Match jetzt bei Raw, weißt du, da sind haufenweise ehemalige Tag-Team-Champions drin gewesen, etablierte Teams und ja, fliegen nach einer Minute eineinhalb raus. Du hast Teams wie die Viking Raiders?
Raiders, ja.
Raiders
Die
am
machen doch eh
Start,
nur Squash-Matches, oder?
die
Immer noch.
seit Wochen nichts anderes machen als Squash-Matches.
Wochen?
Ja,
Ich
Wochen,
glaube, seit
Monate.
WrestleMania, oder? Ist das nicht seit WrestleMania, dass
Eine
sie nicht.
Weile, sagen wir es mal
Ja.
so.
Jan, du drückst dich. Ich merk's schon.
Seit
Ich
einiger
weiß
Zeit.
es nicht genau,
Also,
wann sie Titel auch abgegeben hatten.
ja,
Ja,
aber
es
ich
muss auf
glaube,
jeden
danach mal noch vor, danach WrestleMania. Also, es sind nicht nur Wochen, es sind, glaube ich, da schon Monate. Das weiß ich selber noch, weil es mich auch so aufgeregt hat.
Du hast seit Wochen die AOP grundsätzlich wieder verfügbar, die werden nicht
Ja.
eingesetzt. Weißt du, und dann ärgert es mich halt tatsächlich. Weißt du, ja, es ist kein neues Stilmittel, dass du eben Würfelteam zusammenpackst und denen den Gürtel gibst oder ein Würfelteam zusammenpackst und die zum Number One Contender machst. Aber es ist halt eigentlich eine halbwegs vernünftige Division vorhanden. Und gerade nachdem jetzt Gallows und Anderson die Titel auch noch nicht so lange ist es her, dass sie die Dinger gewonnen haben, ne? So baut man halt auch nicht wirklich ein neues Stable, in Klammern mit einem beschissenen Namen, Grußmatze, auf und ja, sehr unbefriedigend für mich persönlich. Was das Ganze nicht besser macht, ist, dass dann eben bei Raw in der Eröffnungspromo sich eine Sasha Banks hinstellt und sagt: Ja, ich habe bei WrestleMania nur ein Tag-Team-Titelmatch gehabt, wo es um Gürtel ging, die mir nichts bedeuten. Damit baust du natürlich deine eigenen Titel auch nochmal sehr gut auf. Ich meine, ist natürlich auch kein neuer Move, ist auch eine ganz heelische Geschichte, ganz einfach, aber in der Außendarstellung rennen jetzt also Nikki und Alexa mit Gürtel rum, die eh keiner haben möchte, weil sie wertlos sind. Naja, der dritte Abschnitt bei mir in der Pflanzenwelt ist jetzt vielleicht nicht wirklich essbar, aber zumindest pflanzlich ist die Trauerweide des Monats. Die geht an die Toronto Crowd. Ja, die sind ja auch schon mehrfach nominiert worden, müssen wir nicht weiter erwähnen. Generell jede Wrestling-Crowd wird hier kritisiert, also stellvertretend dafür jetzt eben Toronto, die sich da hinsetzen, Arme verschränken und nichts machen. Ja, also hat man jetzt bei Raw auch wieder gesehen, aber bei SmackDown wieder gesehen.
Witzig, Beerdigung hatte ich, du die Trauerweide, auch nicht schlecht.
Dann packe ich noch den Schlafmond mit drauf und dann haben wir das auch abgedeckt.
Dann haben wir die müde Triumph, wie heißt es,
Müde,
dreieinig.
tote Crowd.
Ja, die müde Dreieinigkeit für Toronto.
Bin ich mir nicht sicher. Glaube, es war Terence Hill, hätte denn da auch noch sitzen können, weil er war ja mal der müde Joe.
Man nennt mich den müden Joe.
Ich glaube zumindest, dass es Terence Hill war, weil es war ein Terence Hill Bud Spencer Film. Ich bin mir
Ja,
jetzt gerade nicht
es
sicher, wer
ist
von
Terence
beiden.
Hill.
Aber sagen wir es mal so, Terence Hill wäre der Einzige, der da sitzen könnte. Der Rest wird schwierig.
Nee, stimmt. Alles richtig. Jan, deine Gurken.
Ja, den Mohn hatten wir schon. Dann kommt, ja, es ist eigentlich keine Gurke oder sowas, aber weil es mir aufgefallen ist, eine Korrektur in die Zukunft hinein. Ui, jetzt wird hier die fünfte Wand auch gleich mitgebrochen. Bei der Opening Bell auf die drei Shows haben in der NXT Cardiff Ausgabenteilstück, ich glaube, es ist die Mitte, also wir sind sozusagen das Burger-Patty oder die Milchcreme in der Milchschnitte. war ich der festen Meinung, dass man Royal Quest nicht live gucken kann. Ich wurde eines Besseren belehrt. Man kann, aber nicht auf New Japan World, sondern nur auf Fight TV. Also wer NXT Cardiff nicht gucken möchte, sondern weil er unbedingt New Japan Royal Quest live gucken möchte, kann das machen. Auf Fight TV kostet nur 25 bis 28 Euro. Ja. Kann man denn machen,
Das
wenn man das
ist too
möchte?
much.
Wenn das wirklich jemand macht, bitte mal melden und ich würde gerne wissen, warum. Ja, kurze Richtigstellung hier schon mal in die Zukunft hinein. weil ich glaube, wir kommen früher raus. Gut, dann.
Wir kommen am zweiten
raus. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Richtigstellung für die Zukunft, die allerdings mittlerweile schon wieder Vergangenheit ist.
Ja.
So,
ja.
Jetzt haben wir das Ganze genauso an die Wand gefahren wie die X-Men-Kinofilme. So, Jan, ja, weiter.
Zukunft ist Vergangenheit, kennen wir ja, wissen wir. Scheiße. Gestern war heute schon morgen oder so ähnlich. Des Weiteren habe ich noch das Blaukraut.
Jetzt kommt Smackdown.
Nee, Sasha Banks. Ich habe erst überlegt, oh Gott, was gibt es gemüsetechnisch, was Blaues? Ich war erst bei Aubergine, aber die geht eher ins Violette rein. Aber Blaukraut ist doch ganz schön. Für mich würde es schon reichen, dass sie zurückgekommen ist. aber dass sie dann bei ihrem ersten Auftritt es auch noch schafft, der guten Becky dann mit dem Stuhl auf den Hinterkopf zu hauen, ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Einstand wieder gewesen. Können wir uns jetzt auch irgendwo mal drüber streiten, wie viel Schuld sie da trägt. Sie hat einen Stuhl in der Hand und führt die Aktion aus, da musst du immer ein bisschen aufpassen. Und diese Woche hat sie dann die Anfangspromo, den Anfang, den Opener für Raw gemacht und
Die war echt schlecht.
Ja,
die Tag, also die war schlecht vorgetragen und auch inhaltlich schlecht.
Sagen wir es mal so, der Inhalt, der hat mich am meisten schockiert, neben dem, wie es vorgetragen war, eigentlich das wohl von Paul Heyman, der das geschrieben haben soll. Das hat mir am meisten wehgetan. Aber wie sie das vorgetragen hat.
Schlecht. Die ist aber, also, muss schon immer schlecht gewesen. Also nicht, ja, aber halt auch nicht.
Also, was man so gut, sonst hatte, sie
war
halt
nicht gut in Promos.
Ja, ich. Aber wenigstens noch irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Feuer mit drinne. Also, sagen wir es mal so, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gesagt, sie war am SummerSlam-Wochenende in Toronto und saß in der Crowd und hat versucht, die Crowd bei War auch wieder hinzukriegen. Also, puh. Sagen wir es mal so, ich bin mir nicht sicher, ob die Auftritte, die beiden aktuell, ob das, sagen wir es mal so, wenn es dann trotzdem noch reicht, um den Titel zu gewinnen bei Clash of Champions. Ha, puh, schwierig. Gut, ich würde jetzt Jim Cornette auch nominieren, wenn ich mitgekriegt hätte, was da passiert wäre. Aber das ist mal wieder eine Newsmeldung, die bei mir komplett vorbeigegangen ist und ich nicht mitgekriegt habe. Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich es nicht mitgekriegt habe.
Es ist halt wieder so eine Aussage von ihm, wo er weiß, dass er halt auffällt.
Ja.
Wo er weiß, dass jeder drauf anspringt und wo er weiß, dass sein Name wieder im Internet auftaucht und diskutiert wird. Und das macht er ja gerne. Das kann er ja ganz gut.
Ja, und in dem Moment, in dem wir darauf reagieren und uns triggern lassen, hat er sein Ziel erreicht. Das ist
ja,
ganz einfach.
Ja.
Deswegen geben wir dem Ganzen ja gar keinen großen, gar keine große Bühne.
Jo.
Gut, Gemüsesalat abgeschlossen.
Gemüsesalat abgeschlossen, dann sind wir bei den Plätzen 2. Möchtest du gleich weitermachen, Jan?
Relativ schnell kann ich das machen, weil darüber haben wir beim G1 Roundtable gesprochen. Kenta und Shibata. Danke. Ich habe fertig.
Du hast fertig. Dann grätsche ich da rein, weil da haben wir auch im G1 Roundtable drüber gesprochen. Ishii und Osprey. Für die MVPs der jeweiligen Blöcke. Nicole.
Witzig. Ich habe irgendwie lange überlegen müssen, aber dank der Time Machine bin ich halt irgendwie wieder drauf gekommen, wie wir eben vorhin schon so ein bisschen diskutiert haben, dieses Heel- und Face-lastige eines Wrestlers. muss ich mal hervorheben, dass die Heels im Wrestling eigentlich schon sehr rar gesät sind. Also jedenfalls bei der WWE. Ja, ich habe mir mal gedacht, so die, ich, Platz 2 kriegen wir die Heels, die ich so im Wrestling wirklich als Heels ansehe. Da fällt natürlich auch Jay White mit runter. Sam Callahan ist klar, Moose auch. Kenta hat sich jetzt komplett natürlich mit dem Turn gegen Shiba da komplett jetzt halt in die Heel-Rolle ja eingefügt, will ich mal sagen. Er war ja schon ein bisschen heelisch unterwegs, aber das war ja eigentlich eher das Prinzip, weil er als Kenta ja zu New Japan gegangen ist, also die gegenteilige Promotion, wo er ja selber nie war, oder? War ja eigentlich immer Noah-Guy. Mhm. Und deswegen war das Heelische von ihm ja eigentlich eher mal so was Liegen-Speziell-mäßiges halt, ne? Aber damit hat man ihm natürlich jetzt einen Heel-Turn verpasst, der halt wirklich exzellent ist. Und ja, auch Zack Sabre Jr. als Heel ist einfach auch saugut. Also das ist eine ganz andere Heel-Sache oder Heel-Leute, wie man sie halt in der WWE sieht, weil da ist ein Heel eigentlich weniger Heel. Also ja, ich finde, man sagt ja, die Chicken Heels, das können andere Ligen momentan noch besser. Ja, deswegen sind da halt, habe ich mal die Heels auf Platz 2 gepriemelt.
Sehr schön. Ja. Dann sind wir bei den Plätzen 1 des Multiversums angekommen und Nicole, wenn du nichts dagegen hast, dann fange ich an mit Facebook und dann bekommst du dann mit Twitter den zweiten Teil.
Ja.
Gut, dann fange ich an mit dem Alex. Welche Überraschung? Kota Ibushi gewinnt den G1. Möchte ich gar nicht drüber reden.
Yay, Applaus.
Applaus für Klaus. Tomohiro Ishii, der mal wieder heimliche MVP des Turniers geworden ist. Jay White, der seine Position als Number One Heel der Company nochmal unterstrichen hat. Und da Kenta und da der Kenta-Turn inklusive Beteiligung von Shibata. Das könnt ihr alles bei uns im Roundtable eben nochmal nachholen. Haben wir uns ausgiebig dazu ausgelassen. Oliver sagt, top für ihn ist die Storyline um den geheimnisvollen Roman Reigns-Angreifer. Das Debüt vom Fiend beim SummerSlam. Seth Rollins, der den Universal-Champion-Titel zurückgewonnen hat. Das Comeback von Sasha Banks. Jan, das ist dann praktisch dein Kontrapart hier. Der Start der Storyline zum Ende der Karriere von Rey Mysterio und der Beginn von Dominics Karriere. Das fand ich auch so optisch wahnsinnig interessant, wie Dominik einfach 5 Köpfe größer ist als sein Vater.
Aber er muss definitiv noch zum Promo-Training. Also das war noch sehr ausbaufähig, sag ich mal.
Er muss auch generell noch ein bisschen an seinem Look und seinem Körper arbeiten. Also, aber er ist noch ganz am Anfang und ja, dafür, dass es seine erste große Promo war, sag ich mal, vor großem Live-Publikum, war es gar nicht verkehrt. Fand ich. Also nichts, was groß im Gedächtnis bleibt, aber es war ein guter erster Schritt, finde ich. Da haben sich andere Leute schon deutlich blöder angestellt mit viel mehr Erfahrung.
Sascha Banks.
Genau. Blaugrott. Basti sagt, positiv ist der Aufwärtstrend bei Pro Wrestling Noah. Was man zu sehen bekommen hat, ist wirklich stark und verdient mehr Aufmerksamkeit. Das möchte ich unterstreichen. Also da ist es auch tatsächlich so, dass die Zuschauerzahlen konsequent steigen. Auch All Japan und auch Big Japan machen gerade richtig gute Sachen, auch auf wirtschaftlich erfolgreich. Wrestling in Japan ist im Moment echt auf einem guten Weg. 205 Live hat zumindest pro Ausgabe ein wirklich starkes Match und ist zumindest im Kosmos der WWE das beste In-Ring-Produkt. Ja, kann sein, gucke ich nicht.
Ja, ich gucke es auch gerne und wäre auch sehr enttäuscht, wenn es eigentlich verschwinden würde. Jetzt, wo es eigentlich doch so gut ankommt mittlerweile. Nun ja.
Kennt das Heel-Turn ist bei ihm noch in der Top-Liste und Timothy Thatcher gewinnt endlich mal was, nämlich Shortcut to the Top, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Bernhard sagt, sein Top ist The Fiend mit starkem Einstand beim SummerSlam, bin gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, das sind wir alle, der war ja fast schon zu erfolgreich und ja, Gerüchte besagen, dass er direkt wieder zurückgefahren werden muss. Schauen wir mal, was da rumkommt. Kota Ibushi für den G1-Sieg, Tomohiro Ishii, Shingo Takagi und Will Ospreay für ihre Leistung im G1, der Einzug des Fiend beim SummerSlam, Minoru Suzuki, weil er der smarteste Wrestler überhaupt ist. Dafür gibt es hier mal ein Herzchen für den Bobby, live on air. Der LA Dojo mit den Young Lions, diese Generation würde uns noch viel Freude machen. Die englischen Kommentatoren beim G1, außer beim Shibata Kenta Angle. Auch das hat mir im Roundtable schon gesagt, dass das ein kleines bisschen underwhelming war, die Performance. Da gerne mal die japanische Tonspur anhören. Stefan Schild sagt, top ist die Story bei Raw, in der es darum geht, wer hat Roman attackiert. Spannende Story mit vielen Beteiligten und es gab einen Cliffhanger bei Raw. Wann hat man das letzte Mal gesehen? Und den SummerSlam wollte er auch noch zu seinen Tops zählen. Und dann von einem Stefan zum anderen, nämlich zu unserem. WWE-Fanboy Stefan sagt, positiv ist The Fiend. Cole gegen Gargano stellvertretend für einen starken Takeover-Event. Rothaarige wollen Roman Reigns töten, Storyline. Was absolut logisch ist, weil rothaarige Menschen haben keine Seele. Das haben wir alle in South Park gelernt. Ja, ist so. Musst du South Park gucken. Rothaarige Menschen haben keine Seele.
Okay, ich habe keine Seele, alles klar. Na, warte.
Ja. Gibt schon wieder auf die Fresse aus, Hesse. Kota Ibushi gewinnt den Climax. Der King of the Ring ist zurück mit starken Matches. Und die Vorfreude auf einen starken 31. August mit purem Wrestling-Vergnügen. Da kann man sich, glaube ich, ja, absolut anschließen, weil da ist für jeden Geschmack was dabei. Nicole, wie schaut es auf der Twitter-Front aus?
Gut. Willst du natürlich jetzt auch was wissen, ne?
Das wäre nicht schlecht. Also du kannst auch gerne vortanzen, wenn du entsprechende Kenntnisse hast, aber da haben die Hörer nicht so viel davon.
Nee, ich glaube auch nicht. Sieht auch nicht gut aus. Ja, der Digitalpart hat auch top, ja, The Fiend. Das war's dann schon. Dann haben wir Key hat auch The Fiend und All Elite Wrestling für ihre Existenz. Immerhin wurde das WWE-Produkt über die letzten 6 Wochen deutlich besser und das rechnet er ihnen an. Und Ishii als MVP im Climax natürlich. Sehr gut. Dann haben wir den Jens SGE. Ach, ist das ein schöner Name. Ja, besser als spät als nie, schreibt er. Ich habe ihn nämlich noch schnell darauf aufmerksam gemacht, weil er Facebook auch gerne vergisst. Der würde gern das Match Masashi Takeda, spricht man das Masashi?
Masashi Takeda, ja.
Masashi Takeda, genau. Und Alex Colon nominieren für ihr Match bei Game Changer Wrestling Worst Behavior. Die beiden haben aus meiner Sicht eins der besten Deathmatches überhaupt abgeliefert und gezeigt, dass diese Form des Wrestling nicht nur eine reine Materialschlacht ist, sondern ebenfalls mit Psychologie, Geschichte und wrestlerische Klasse verbunden werden kann. Ja, das muss ich mir nämlich auch noch angucken. Das war der Pay-Per-View vor dem, den ich vorhin genannt habe. So, jetzt kommt der Klabauter. Und er soll mir verzeihen, wenn ich diese unbekannten Namen für mich nicht ganz richtig aussprechen werde. Also, kommen wir zu den Top des Monats. Der möchte er auch nach Japan schauen, aber nicht zu den Männern und zum G1, sondern zu den Frauen, nämlich den Frauen bei Stardom und Tokyo Yoshi Pro Wrestling. Möchte da die beiden Veranstaltungen Stardom x Stardom und TJP Brand New Wrestling 3 Stronger Than Anyone als Top des Monats benennen. Bei Stardom insbesondere das Debüt von Saya Kamitani gegen Momo Watanabe und das Sonder auf Stardom Title Match zwischen Ryza Hoshiki und Jungle Kiona hervorheben. Ja, lacht ihr nur, ja? dann bei TJP das Debüt von Susumu an der Seite ihrer Mitrookies Mirari, Mayumi gegen Riho. Riho kenne ich, ja. Und Shoko Nakajima, das ist ja All Elite Wrestling. Och, wenigstens kenne ich mal was, meine Güte. So wie das Match um die erste International Princess Titelträgerin zwischen Natsumi Makai, nee, Maki und Giselle Shaw. Ja, also ziemlich viel Stardom und Yoshi Pro Wrestling vom Klabauter. Wer da jetzt mal reinschauen möchte, ne? Wer gutes Frauen Wrestling liebt, könnte da gut aufgehoben sein. Ja.
Ja. War's
das? Da sind wir fertig. Ja.
Gut. Dann sind wir bei unseren persönlichen Plätzen 1 und da würde ich einfach mal ganz eiskalt übernehmen, weil mein Platz 1 auch ein geteilter ist und der geht eigentlich relativ schnell. Bei mir auf Platz 1 ist zum einen das Booking bei New Japan, gerade jetzt im Climax. Das haben wir auch ausgiebig schon im Roundtable durchbesprochen, deswegen hier auch nur nochmal die Kurzform. Was uns da als Story durch das Turnier präsentiert worden ist, war hochklassig. Natürlich war nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ich meine, da hat auch Jan seine Einwürfe gebracht und die sind auch alle irgendwo berechtigt, aber alles in allem war das einfach ein hervorragend gebucktes Turnier. 50-50 natürlich, ja. Grüße an Stefan. Aber was wir da zum Beispiel im Finale bekommen haben, war eins der klassischsten gebuckten Matches, was ich seit langem gesehen habe. Ganz klassische Heel-Face-Dynamik und top, 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 top. Und ich finde das wirklich sehr interessant, wie man sich jetzt da aus dem Climax raus direkt in die Phase hin zu Wrestle Kingdom bewegt, mit ganz, ganz viel Luft für Entwicklungen und Stories und eigentlich fast keine Luft zum Atmen mehr lässt. Also du kannst dich da gar nicht irgendwie, ja, irgendwie akklimatisieren und vom G1 erholen, weil es ja mehr oder weniger direkt losgeht hier mit dem nächsten Turnier und dann noch ein Turnier und dann hier mal ein Türchen und da mal ein Türchen und dann schon wieder Wrestle Kingdom. Ja, schön. Der andere Punkt auf Platz 1 ist praktisch das Gegenteil von der Trauerweide aus Toronto, nämlich das Publikum aus der Budokan Hall, die 3 Tage hochklassig Stimmung gemacht haben. Ja, also gerade diese ominösen, respektvollen Japaner, die ja immer nur da sitzen und vielleicht mal klatschen, die sind abgegangen wie meine, also Schmidts Katze. Ja. Und das war fantastisch zu sehen, wie Wrestling einfach Emotionen aus den Leuten rausholen kann. Eben genau das Gegenteil von der Toronto Crowd. Schaut euch einfach mal, wenn ihr eine halbe Stunde Zeit habt, eine Dreiviertelstunde Zeit habt ungefähr, einfach nur das Finale vom G1 an. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Nehmt auch noch die ersten 1-2 Minuten nach Matchende mit, wenn die Kamera durchs Publikum geht. Du siehst nur Emotionen. Es ist fantastisch. Und genau das, was mich beim Wrestling abholt. Und deswegen, Japaner, Budokan Hall Crowd, Daumen nach oben. Und gerade ganz spontan ist mir noch eingefallen, Daumen nach oben auch für das Multiversum, für die deutlich höhere Beteiligung dieses Mal bei Give Me Five. Ja, das letzte Mal, als ich da war, hat's was Negatives gegeben. Und deswegen Daumen nach oben diesmal.
Mit Recht.
Mit Recht. Jan.
Ja, ich mach's auch kurz. Ich hab's Licht schon ausgemacht und meine Kopflampe rausgeholt. Platz 1 bei mir, Bray Wyatt. Wer wissen will, warum, soll mal auf YouTube nach der Reaktion von Johnny Gargano auf den Einzug danach suchen.
Echt? Und warum? Wieso? Weshalb? Flippt er voll aus oder was?
Das ist so dieses Watch-Along-Video, ne?
Müsste.
Okay.
Aber gibt bestimmt auch überall Ausschnitte. Also, ich möchte fast sagen, wie ein kleines Kind, was zum ersten Mal in Disneyland ist.
Die anderen außen, die gucken gar nicht drauf. Na? Das sind dann hier Heavy Machinery, glaube ich, sind mit bei, ne? Ein paar Tiefen.
Weiß Gott, wer da.
Und die sind halt die ganze Zeit am Quatschen und labern. Und Johnny Gargano sitzt eben da wie so ein kleines Kind 1990, als der Undertaker zum ersten Mal in die Halle kam.
Süß.
Er schaut auch so aus, weil er eben so klein ist und die Ohren so, wie so eine kleine Maus und so.
Wie der kleine Junge bei beim Finale, wo Ibushi gewonnen hat, der war auch so süß.
Genau. Genau, das ist Johnny Gargano.
Okay, muss ich mir mal raussuchen. Sehr guter Tipp.
Jan, war es das?
Ja.
Das ging kurz.
Ui.
Dann bekommt Nicole den Main Event.
Okay. Jetzt bin ich ganz, ganz neben der Spur. Jan ist schon fertig. Ja, ich habe auch den großartigen G1 für mich, auch auf Platz 1. Natürlich mit dem Finale Ibushi Jay White. Ich freue mich halt für Ibushi, weil als er den Vertrag unterschrieben hat, hatte ich mir schon gedacht, okay, diesmal bitte den G1 gewinnen, weil für was dann sonst den Vertrag? Ja, gegen Tanahashi vorher noch gescheitert. Und jetzt hat er endlich den Climax gewonnen und ja, auch Wrestling-Geschichte geschrieben, wie der Alex Hermann so gerne sagt. Grüße. Ja, Best of Super Juniors, New Japan Cup gewonnen und jetzt in G1. Und dann, ja, noch einige Sonderlob für natürlich das Auftauchen von Shibata, also da war... Wenn ich jetzt schon wieder dran denke, habe schon wieder die Gänsehaut hier stehen. Da war Ausrasten komplett. Auch Osprey, der einen wunderbaren G1 gewrestelt hat. Natürlich Ishii, für alle, die den G1 geguckt haben, der MVP. Aber auch den Namen, den ich auch erwähnen muss, Lance Archer. Lance Archer, ganz stark. Genauso wie Moxley, weil... beide, Archer und Moxie, natürlich bei der Bekanntgabe damit, bei den Fans nicht so gut dastanden, wo es natürlich eher negativ dann erstmal losgegangen ist. Was, Archer, Moxley, G1 Wrestling, können die doch gar nicht und tralala. Ja, am Arsch, sie haben es euch alle beide gezeigt, nämlich Lance Archer und Moxie. Haben den G1 mitgewesselt und das sogar besser als viele gedacht haben und das hat mein Herz dann noch mehr erfreut. Von daher muss ich sagen, New Japan hat da alles richtig gemacht und deswegen Platz 1, all die Sachen, die ich jetzt eben genannt habe. Ja, damit bin ich dann fertig.
Und damit sind wir insgesamt auch fertig dann.
Jo.
Ja, dann sind wir eigentlich tatsächlich schon komplett am Ende, weil Jan, du hast ja den Werbeteil auch schon geschickt mit reingewoben. Dann könnten wir theoretisch ja direkt in die Verabschiedung gehen.
Das Tippspiel hat er ja auch erwähnt, oder? Ja, doch. Ist er noch da, der Jan, oder rausgeflogen? Oder auf leise gestellt?
Das Tippspiel ist jetzt schon vorbei.
Ach so, ja, stimmt ja. Oh Gott.
Sonst hätte ich jetzt noch mal erwähnt, dass es um 18 Uhr zu Ende ist. Aber das die Leute, die sind im Zweifel schon.
Ich denke auch immer, wir sind live, dann sind wir ja doch nicht live. Nee, heute sind wir nicht live. Give Me Five ist nicht live, Nicole. Mann, Mann, Mann. Ja.
Ist auch Give Me Five und nicht Give Me Live.
Give Me Live.
Badumts. So, Jan, dann würde ich sagen, du beginnst mit dem Verabschieden.
Ja, guten Abend, gute Nacht. Ich habe heute nicht ins Bett gemacht. Ich hoffe, ihr auch nicht, weil das wäre denn sonst noch wärmer gewesen.
Super Leistung. Nicole.
Ja, ich sag auch tschö mit Ö und so. Und postet gerne fleißig weiter auf Twitter. Ich hau dann immer mal natürlich ein Posting raus, bis wann ihr dann immer nominieren könnt. Das ist dann immer so, ja, denke schon 2-3 Tage vorher. Habt ihr immer noch ein bisschen Zeit. Macht schön fleißig mit und bleibt uns wie immer gewogen und bis demnächst.
So, wenn jetzt hier alle mit dem Dichten anfangen, guter Reim fällt mir nicht ein. Ich sag danke, danke, Wenka, Wenka.